Geht es Ihnen auch so bei den Nachrichten? Es sind vor allem die Bilder, die hängen bleiben. Wenn die Texte der Tagesnachrichten längst wieder aus dem Gedächtnis draußen sind, bleiben jene Filmszenen und Fotos noch eingebrannt. Nicht nur im Gedächtnis, sondern in der Seele. Und wer weiß, vielleicht gehört auch jenes Bild von dem dicht gedrängten Kreis von Menschen dazu, die in Barcelona in dieser Woche zusammenkamen und vor sich ein Meer von Kerzen und sie einen Kreis bildeten und miteinander sich festhielten, um damit ihrer Ohnmacht und ihrer Trauer und wohl auch ihrer Wut irgendwo einen Ort zu geben. Und ganz sicher sind nach wie vor bei allen von uns jene Bilder eingebrannt von dem hellblauen Himmel und davor die beiden Türme, wo die Flugzeuge drauf zurasten und danach dann jene unglaubliche Staubwolke und die Menschen mit weit aufgerissenen Augen und der Frage im Gesicht, ist das jetzt der Anfang vom Ende? Oder nehmen wir die vielen so unterschiedlichen und doch immer gleichen Szenen von überfüllten Schlauchbooten, voll mit Menschen, die gleich wie Selbstmörder alles aufgegeben haben und damit alles riskiert haben, weil sie keine andere Zukunft mehr sahen und sich deshalb diesen fragwürdigen Booten anvertrauten. Ja, bestimmte Filmszenen aus den Nachrichten berühren unsere Seele und damit unsere Grundhaltung. Sie werden gewissermaßen zu unserem kulturellen Gedächtnis, das wir nicht mehr loswerden. Unser Bibelabschnitt der Predigtordnung bietet heute auch gewissermaßen einen Film, eine Bilderserie. Die Worte des Propheten Jesaja laden dann nämlich geradezu ein, die Augen zu schließen und vor sich eine Art inneren Film ablaufen zu lassen. Nicht wie ein Dokumentarfilm der Nachrichten, aber auch nicht nur wie eine Fantasy- oder Science-Fiction-Szene, sondern ein Film voller Hoffnung, voller Metaphern, eben eine bildhafte Rede. In der Lutherbibel ist es überschrieben mit die große Wandlung. Aber ich lese den Text aus der Bibel in heutigem Deutsch. Nur noch ganz kurze Zeit, dann verwandelt sich der abgeholzte Libanon in einen Obstgarten. Und der Obstgarten wird zu einem wahren Wald. Und dann werden selbst Taube hören, was aus dem Buch vorgelesen wird. Und die Blinden kommen aus ihrer Nacht hervor und können sehen. Für die Geringen wird der Herr eine Quelle ständig wachsender Freude sein. Und die stets Benachteiligten werden jubeln über den heiligen Gott Israels. Dann ist es aus mit den Unterdrückern und den frechen Spöttern. Ausgerottet werden alle, die Böses im Schilde führen, alle, die andere zu Unrecht beschuldigen, die einen Richter daran hindern, Recht zu sprechen und die denen, der Recht sucht, mit haltlosen Begründungen abweisen. Darum sagt der Herr, der Abraham gerettet hat, zu den Nachkommen Jakobs: Israel soll nicht länger enttäuscht werden und sich schämen müssen. Wenn ihr seht, was ich in eurer Mitte tun werde, dann werdet ihr mich ehren. Mich, den heiligen Gott Jakobs. Ihr werdet alles tun, um mir, dem Gott Israels, nicht zu missfallen. Dann kommen die, die ihren klaren Kopf verloren haben, wieder zur Einsicht. Und die Aufsässigen nehmen Vernunft an. Sie merken, es ist wie ein Film der Hoffnung. Die Kamera des Propheten schwenkt zunächst über das Libanongebirge mit seinen trockenen, kargen Hängen. Und man sieht dann im Zeitraffer, wie diese Berge aufblühen zu einer ungeahnten Üppigkeit. Auch die Wüste beginnt dann zu blühen, schattenspendende Bäume wachsen, das pralle Leben entwickelt sich. konnte in diesen Tagen in Südtirol unterwegs sein und das sehr anschaulich erleben, nämlich wenn man von oben vom Gletscher durch das Geröllfeld herunterkommt und am Ende ganz unten im Tal in einem üppig blühenden Garten steht. Sie wissen, es ist eine der fruchtbarsten Gegenden in Europa. Dieser Kontrast wird in dem Bild, in dieser Bildfahrt gezeigt. Nur mit dem Unterschied, dass es keine Bewegung, keinen Weg braucht, sondern der Libanon, der Inbegriff von kargen Höhen, wird selbst zum Paradiesgarten. Und dann geraten die Menschen in den Fokus der Kamera. In ihren Gesichtern spiegelt sich eine Mischung aus Unglauben, aus Staunen und Freude. Die Gesichter erzählen, die Tauben können hören, die Blinden sehen. Für die ersten Christen waren gerade diese beiden Veränderungen geradezu eine Signatur für Gottes Herrschaft, ein Symbol für den Einbruch der verheißenen neuen Welt. Wenn Blinde sehen und Taube hören, dann ist das Reich Gottes da. So konnten wir es nicht nur gerade in jener Schriftlesung, sondern überhaupt im ganzen Matthäus-Evangelium immer wieder hören. Blinde sehen, Taube hören. Da ist also eine blühende Natur und der geradezu aufblühende Mensch darin. Der Film des Propheten ist wie ein neuer Paradiesgarten mit einem verwandelten Menschen. Oder womöglich möchte jener Film uns geradezu erinnern an den Garten Eden und sagen, vergesst das nicht. Das ist nicht nur eure Herkunft, sondern auch eure Bestimmung. Da kommt ihr nicht nur her davon, da geht ihr darauf zu. Und wenn wir genau hinsehen, besteht die Verwandlung darin, dass wir wieder hören können, was Gott sagt. Und sehen können, was vorher nur im Dunkeln lag. Hören und sehen sind Ausdrücke für einen neuen Glauben, ein neues Verständnis im Blick auf Gott und ein Schauen. Und das Ganze in einer üppigen Vegetation. Und die Kamera unseres Hoffnungsfilmes sieht in die offenen Gesichter, die strahlen vor Freude. Vor Freude an Gott, der Herr wird eine Quelle ständig wachsender Freude sein. Und danach ist sogar vom Jubel die Rede. Heutzutage wirkt das schon ein wenig merkwürdig. Gott und Freude, gehört das zusammen? Wie hieß es so schön, ein Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Nach dem Motto, wie kann man nur bei religiösen Themen Freude entwickeln? Es geht doch immer um Ernst, um Betroffenheit zum Beispiel in unseren Gefühlen, auch um viel Mitleid. Religion ist ja nicht oberflächlich, sondern hat etwas Tiefes, weil es so bedeutsam ist, was man erkannt hat. Das stimmt ja auch alles. Oder ich denke auch an jene asketische Schwere, wie sie sich bei den Mystikern findet, die Gott suchen und sich in ihn hineinversenken. Und auch die Aufgaben, in die man hineingestellt wird, sollten doch möglichst bedeutsam und schwergewichtig sein. Wer sein Leben von Gott her ausrichtet, also wer ein religiöser Mensch ist, der kommt normalerweise auch alles andere als leichtfüßig daher. Religion hat dann auch schnell etwas Verbissenes. Schließlich geht es um absolute Wahrheit. Und dann ist ja auch noch immer der Faktor Angst ein Stück dabei, der die Seele bedrängt, dass man womöglich etwas falsch machen könnte. Schließlich haben wir es auch mit einem Gott zu tun, der Rechenschaft fordert. Und dann aber hier bei Jesaja: Der Herr wird eine Quelle ständig wachsender Freude sein. Gott und Freude. Und dazu eine Quelle. Auch dazu möchte ich sagen, gehen Sie mal nach Südtirol und schauen Sie, mit welcher Wucht dort Wasser aus dem Felsen herauskommt und mit welcher Klarheit und Frische, vor allen Dingen, wenn es richtig heiß ist. Sie werden geradezu umgenietet davon, von dem Wasser, was einem dort begegnet. Denken Sie nicht bei einer Quelle an diese kleinen Rinnsale, die wir hier bei uns so kennen, aus denen heraus dann irgendwann ein Fluss wird, der vor allen Dingen durch Zuflüsse sich speist. Gehen Sie in die Berge und schauen Sie sich die Quellen an. Eine Quelle ständig wachsender Freude ist Gott. Passt das zusammen, Gott und Freude? Ja, und zwar überall in der Bibel. Nichts gegen die Tiefen der Mystik, nichts gegen eine Ernsthaftigkeit in einer guten Theologie und erst recht nichts gegen eine Rechtschaffenheit durch eine von Gottes Gebot geprägte Lebensführung. Glaube hat natürlich Gewicht, ist nicht einfach nur eine Freizeitbeschäftigung mit möglichst hohem Spaßfaktor. Und doch geht es in der Bibel um Freude an Gott. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Vielleicht sollten wir tatsächlich beginnen, etwas leichtfüßiger und vor allem gelassener daherzukommen, wenn wir von Gott sprechen und auch wenn wir mit Gott sprechen. Nicht schnoddrig, nicht oberflächlich, aber von einer Freude geprägt, die so frisch ist wie ein solches Quellwasser. Und wenn wir uns dabei auch gleichzeitig aneinander freuen und Gemeinschaft erleben, dann ist das kein Widerspruch. Ich möchte Sie deshalb ausdrücklich auch dazu einladen, dass Sie beim Reinkommen in unsere Kirche, in den Gottesdienst, erstmal sich fröhlich und angeregt unterhalten. Sich aneinander freuen. Hier in der Kirche, da wird nichts entweiht, auch nicht der Gottesdienst. Wir haben im Kirchengemeinderat auch lange darüber gesprochen, wie wir das zusammenbringen können. Wir wollen doch diesen Raum auch erfüllt haben von Lebendigkeit, von Menschen, die aufeinander zugehen. Gerade auch auf jene zugehen, die womöglich sich noch nicht so richtig reintrauen in diese heiligen Hallen. Und dann, dafür gibt es ja auch den Moment, direkt vor dem Gottesdienst, vor Beginn des Gottesdienstes, wo wir dann zur Ruhe finden und jeder Möglichkeit hat, sich im Gebet in Gott hinein zu versenken. Das geht beides, leben wir es also. Also ich sage das mit großer Einladung und Herzhaftigkeit, reden Sie miteinander, wenn Sie hier in die Kirche kommen. Bis kurz vor dem Gottesdienst. Erinnern wir uns daran, trotz aller gebotenen Ernsthaftigkeit, auf die wir nicht verzichten wollen. Glaube und Freude gehören zusammen. In den alten Klöstern gab es die Tradition, ja die Vorstellung, Gott genießen zu können. Noch intensiver, wie man ein wunderbares Essen genießt. So wurde das Gottesverhältnis beschrieben. Und vielleicht liegen wir damit schon ganz nah dran, an dieser Freude, wie sie der Prophet Jesaja beschreibt. Gott voll Glück und Dankbarkeit anstrahlen zu können. Und wie wäre das, wenn unser Glaube so beschrieben wird? Wenn die Menschen sagen würden, das hier sind Leute, die haben Freude an Gott. Wäre nicht ganz schlecht. Und dann geht es weiter in diesem Film der Hoffnung. Die bevorstehende große Wandlung ergreift die Natur und auch den Menschen. Und mit ihm dann auch die ganze Gesellschaft. Deshalb gibt es nach der schönen Bilderfolge von den sehenden Blinden und den hörenden Tauben erstmal eine Gerichtsszene. Das heißt dort, die bösen Menschen wird es nicht mehr geben, die Tyrannen und die Spötter werden beseitigt, Unheilstifter wird es genauso wenig geben wie jene kargen Böden und nackten Felsen, auf denen nichts wachsen kann. Ein paradiesischer Zustand, den wir uns ähnlich schwer vorstellen können, wie das Bild von sattgrünen Feldern und Wäldern, wenn man mal im Nahen Osten die kargen Berge dort sieht. Aber genau das predigt der Prophet. Das Lebensfeindliche in der Natur wird verwandelt und so wird es mit dem Lebensfeindlichen beziehungsweise mit den Lebensfeinden in der Gesellschaft auch sein. Sie werden verwandelt. Wenn es dort in Jesaja heißt, die Übeltäter werden vertilgt, dann dürfen wir das durchaus im Einklang sehen mit den anderen Verheißungen. Auch mit jener Metamorphose, jener Verwandlung der Natur, die kurz vorher dargestellt wird. Und es gibt auch genügend Filmszenen gewissermaßen in der Bibel, wo die Übeltäter eben nicht vernichtet, sondern umgestaltet werden. Sie werden neue Menschen, von denen die Boshaftigkeit abfällt, so wie eine hässliche Raupe, die zum Schmetterling wird. Recht und Gerechtigkeit werden dann regieren. Und im Alten Testament ist das ein wiederkehrendes, ganz besonderes Anliegen, dass die Unterdrückten und die Entrechteten endlich ihr Recht bekommen. Dass niemand mehr in seiner Ehre verletzt wird. Rechtssicherheit ist ein entscheidendes Thema der Bibel. Erinnern wir uns daran. Erinnern wir uns durchaus auch mit einer politischen Schärfe und einem scharfen Blick darauf. Rechtssicherheit ist ein entscheidendes Thema der Bibel. Es ist gewissermaßen eine Nagelprobe, wie ernst die Menschen in einem Land Gottes Anspruch auf ihr Leben nehmen und sich von ihm verwandeln lassen. Es ist ein großartiger Film der Hoffnung, Bilder des Propheten Jesaja unter der Regie Gottes. Ein grandioser Film. Vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, in welch schwieriger Zeit dieser Film gedreht wurde. Damals standen diese Bilder nicht im Kontrast zu einstürzenden Türmen von New York oder zu dem Chaos von todbringenden LKWs, die in eine Menschenmenge hineinrasen, sondern im Kontrast zu einem ähnlich alles zerstörenden, rasenden Wucht, die ein Trümmerfeld hinterlässt. Jerusalem am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus. Den Menschen stand noch das Elend vor Augen, was hervorgerufen wurde durch den Sturm der Assyrer, die das ganze Nordreich platt gemacht haben und eine Verwüstung hinterließen. Nun saßen sie in der Stadt traumatisiert von dem, was sie gesehen hatten, jene Tausende von Flüchtlingen, die es gerade noch geschafft hatten, in die sicheren Mauern von Jerusalem zu kommen. Und nun der nächste Ansturm der Assyrer. Und die Festungsstadt Lachisch war bereits gefallen. Bis heute kann man eindrucksvoll diese großen Reliefe sehen, wo die Assyrer damals ihren Sieg über Lachisch gefeiert haben. Nur Jerusalem selbst war noch übrig und wartete auf seine Zerstörung, eben vollgestopft mit Flüchtlingen. Es mussten dort Zustände geherrscht haben, wie im Frühjahr 1945 in Breslau. Die Stadt war längst von der Roten Armee eingekesselt und wartete auf ihren Untergang. Ich habe noch eindrucksvoll die Schilderung einer Frau vor Augen, einer ganz alten Frau, die mir erzählte, wie sie damals in dieser Stadt ausharrten und sich schon ausmalten, was bald passieren würde. Und dann habe ich verstanden, wie es damals in der Stadt Jerusalem war, als Jesaja sprach. Diese Bilder der Hoffnung waren also schon damals alles andere als selbstverständlich. Der Prophet wird es schwer gehabt haben, sich gegen die anderen Bilder zu behaupten. Viel zu anschaulich waren die Bilder der Zerstörung, so wie wir unsere heutigen Bilder der Zerstörung nicht mehr loswerden. Was ist dagegen schon eine Friedensvision mit unscharfen, scharfen, wackeligen Bildern? Gewissermaßen nicht in Kinoqualität, sondern noch mit einer wackeligen Handkamera gedreht, die der Prophet in der Hand hat. Hoffnung hat es nie leicht, sich durchzusetzen. Es war schon immer so, sie muss gepflegt und genährt werden. Und das ist der Grund, weshalb Jesaja auch an Abraham erinnert. Ihn hat Gott auf den Weg gebracht und auch bewahrt. Und er hat schon so vieles eingelöst, was er dem einsamen Nomaden aus der Stadt Haran damals versprochen hat. Und jetzt wendet sich der Prophet an Abrahams Nachkommen. Darum sagt der Herr, der Abraham gerettet hat, zu den Nachkommen Jakobs: Israel soll nicht länger enttäuscht werden und sich schämen müssen. Wenn ihr seht, was ich in eurer Mitte tun werde, werdet ihr mich ehren. Mich, den heiligen Gott Israels. Und ich möchte das mitnehmen von Jesaja. Zukunftshoffnung kann sich bei uns durchsetzen, wenn sie sich an Gottes Handeln in der Vergangenheit festmacht. Der Herr, der einst Abraham gerettet hat, der wird auch seine Nachkommen retten. Und damit schließt sich der Kreis. Hoffnung beginnt mit dem Hören können. Der Taube kann hören, und zwar auf das biblische Wort. Er kann die Verheißungen der Vergangenheit aufnehmen und daraus Hoffnung für die Zukunft schöpfen. Und der Blinde kann beginnen zu sehen. Er lernt das wahrzunehmen, was schon da ist. Er sieht gewissermaßen die Knospen an den Bäumen schon sprießen und weiß, welche Blüte jetzt noch bevorsteht. Hoffnung wächst aus dem Hinhören auf die biblische Botschaft und dem Hinsehen, dem aufmerksamen Hinsehen auf die Signale, was schon jetzt da ist, vom anbrechenden Neuen, dem Reich Gottes. Und ich möchte schließen mit einem sehr modernen oder sehr aktuellen Bild, so meine ich es. Gestern Abend lief über die Tagesnachrichten, liefen die Bilder von dieser großen Demonstration in Barcelona. Hunderttausende kamen zusammen. Wenn ich es richtig weiß, jeder Dritte aus der Stadt, 500.000 von einer 1,5 Millionen Stadt, haben demonstriert. Und alle mit dem gleichen Ruf. Ich kann leider kein Spanisch und weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. No tinc por. Ich habe keine Angst. Und so standen sie dort und sagten, ich habe keine Angst. Und wir sollen so aus diesem Gottesdienst gehen und so durch unser Leben gehen, mit diesem Schild vor uns. Ich habe keine Angst, weil ich diesem Herrn gehöre. Weil er mir zugesagt hat und uns zugesagt hat, ja der ganzen Welt zugesagt hat, dass das hier nicht das letzte Wort ist, was über diese Welt gesprochen wird. Und nicht die Walze der Zerstörung am Ende siegen wird, sondern jener Neuanfang, den Gott für uns vorhat. Damit wir, wenn wir so durch die Welt gehen, wie geheilte Taube neu hören und wie bisher Blinde neu sehen und erahnen, was passieren wird. Und darin heiligen wir den Namen Gottes. Darin kommt jenes zusammen, was wir im Vater unser auch direkt hintereinander beten. Dein Name werde geheiligt und dein Reich komme. Amen.